Halleluja. Sind wir hiermit fertig? Können wir den ein bisschen zur Seite schieben? Was geschieht? Wir haben gestern über das Essen des Wortes Gottes gesprochen. Wir haben über den Apfel gesprochen, den wir nicht verstehen, aber wir essen es und es ernährt uns. Was passiert, wenn ich das zu mir nehme? Es dringt durch meinen ganzen Körper und jede einzelne Zelle meines Körpers ist davon beeinflusst. Wenn ich das Leib Jesu zu mir nehme, ist irgendjemand hier, der das nicht zu sich genommen hat heute? Irgendjemand, der sich geprüft hat und sagt, na, ich nicht. Okay? Deine Sünden sind dir vergeben. Kennst du Jesus? Er ist dein Herr und dein Heiland. Er sagt dir, deine Sünden sind dir vergeben. Hier, mein Leib, der für dich gebrochen ist. Mein Blut, mein Leib, der für dich gebrochen ist, mein Blut, der für dich vergossen ist. Halleluja. Du bist auf der Waage geprüft worden und als würdig erfunden worden. Nicht wegen dir. Es ist seine Gerechtigkeit. Was passiert? Jesu Leib für uns gebrochen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Das ist eine geschehene Tatsache. Mit dem Abendmahl heute versiegeln wir das, was Jesus für uns getan hat. Sein Blut, der für uns vergossen wurde, hat uns reingewaschen von jeder Schuld. Was ist der Urschuld? Rebellion. Was passiert, wenn ein Leib krank ist? Die Zellen rebellieren. Wenn ich jetzt den Abendmahl zu mir nehme, dann nehme ich alles zu mir, wofür Jesus gestorben ist. Ich empfange eine Bereinigung, einen Vergeben meiner Schuld, eine Vergeben dieser Urschuld der Rebellion gegen Gott. Das heißt, jede Zelle meines Körpers kommt wieder in Ordnung. Diese Rebellion muss weg. Ich empfange irgendetwas so tief, dass ich das nicht erfassen kann mit meinen intellektuellen Fähigkeiten, was ich aber wohl im Glauben annehmen kann. Also Jesus, wir haben das von dir empfangen heute. Jesus, deine Kinder. Halleluja, streck deine Hände aus und empfange von ihm. Herr, all das, die du bezahlt hast, nicht nur am Kreuz, sondern so bis wie du zum Kreuz hingegangen bist, Herr, die haben dich zerschlagen. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Jesus, Halleluja, durch dein Blut sind unsere Sünden vergeben, reingewaschen. Wir sitzen hier als reine Gefäße vor dir, Jesus, weil du es getan hast. Wir nehmen es im Glauben an heute. Danke, Jesus, für all das, was du bereits getan hast, für all das, was du heute noch tust. Empfang einfach die Tiefe dessen, was Jesus getan hat. Empfang die Tiefe. Verstehe, dass du es nicht verstehen kannst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kura baradadasele hiranamasura. Oh, man. Thank you, Lord. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, aber ich spüre so eine Liebe. Das ist wie Öl. Manchmal ist es wie Strom. Jetzt ist es wie Öl. Ich weiß nicht, ob du das so empfindest, aber so empfinde ich es, dass Gott einfach seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit auf uns ausgießt. Oh, genieße es. Halleluja. Halleluja. Oh, ihr habt keine Ahnung, wie sehr er sich freut. seinen Kindern dienen zu können. Wie er sich freut, wenn wir offen sind, einfach dafür, was er getan hat. Er hat es getan, lange bevor wir es genießen konnten. Als wir noch Sünder waren, hat er seine Liebe zu uns bestätigt, indem er sich gab. Ah, wir haben es damals nicht verdient, wir haben es heute nicht verdient, wir werden es morgen nicht verdienen können, aber er gibt es mit lauter Freude und Wonne und mit Liebe, die man gar nicht verstehen kann. Halleluja. Oh, Epheser 3. Und ich bete für uns ab Vers 14. Jesus, Halleluja. Paulus schreibt in Ephesern und sagt, ich beuge mich vor meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Wisst ihr noch, gestern haben wir darüber gesprochen, den Vater unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen. Und jetzt hört gut zu, was ihr begreifen könnt. Das heißt lange nicht, dass du es verstehen kannst. Aber du kannst es begreifen. Oh Gott, hilf uns. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen. Damit der alle, okay, das lese ich nochmal. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft oder allen Vernunft übersteigt oder weit über deinen Verstand hinausgeht. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich finde es immer toll, das siehst du öfters, wie Paulus einfach nicht mehr kann. Der Arme, der ist einfach überwältigt. Der kann einfach nicht mehr und er bricht aus in Lobpreis. So ist es hier. Er sagt, die Höhe, die Tiefe, die Breite, die Liebe Christi, der alle Vernunft übersteigt, dass wir das begreifen können. Ich bitte Gott, dass ihr das begreifen könnt. Der steht da und der begreift diese große Liebe und er sagt, wie soll ich das euch erklären? Kann ich nicht, ihr werdet es nicht kapieren können. Aber Leute, es ist da. Es ist da. Und er sagt, ich bete, dass der Herr euch hilft, das zu begreifen. Und dann verliert er es. Dann sagt, oh, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei alle Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist Anbetung pur. Und wir lesen so schnell über diese Sätze, das kriegen wir gar nicht mit. Also langsam, lies es dann noch einmal. Lass es auf dich wirken. Oh, dem, der alles tun kann, weit über alles, was wir bitten oder verstehen können. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Halleluja. Und dieser Kraft wirkt in mir. Oh, glory to God. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Wer ist der Nächste, der Gebet braucht? Halleluja. Amen. Also diese Kraft, die in uns wirkt, das ist dasselbe Kraft, das Jesus von den Toten auferweckt hat. Glory. Glory. Oi, 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 oi. Ich möchte, in der deutschen Bibel ist es nach Hebräer, englische Bibel ist es vor Hebräer, nur dass wir nicht einschlafen und es uns langweilig wird, Jakobus. Wir sprachen auch gestern über den geistlichen Kampf. Wir haben ja mit Mächte zu tun. Der Feind, der versucht immer so mit Rauch und Nebel uns zu blüffen, uns irgendwie einzureden, dass das, was uns gehört, irgendwie nicht uns gehört. Aber das ist alles Lüge. Der ist ein besiegter Feind. Wir sind in den letzten Jahren, sagen wir so, so habe ich die Entwicklung in der Gemeinde erlebt, sind wir darauf getrimmt, in den geistlichen Kampf zu treten, in Jesu Namen. Das ist auch gut und auch richtig so. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Eigentlich, das ist alles so Introduction. Das ist gar nicht das, was ich predigen will heute, aber das kommt noch. In Jesu Namen. Danke, Vater. Es kommt. Ich habe das so erlebt. Derek Prince ist bekannt dafür. Er ist einer der Pioniere in den ganzen Befreiungsdienst. Wir haben sehr, sehr viel erlebt in der Befreiungsdienst. Wir haben Heilung und Befreiungskonferenzen immer öfters gehabt und es passiert auch immer wieder. Und es ging immer sehr wild zu. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber da kommt man zu einem Punkt und dann sagt, okay, jetzt sind wir soweit, durch das Wort Gottes ist unser Glauben so auf eine Ebene gekommen, wo wir jetzt weitergehen können. Und dann fingen wir an, Dämonen auszutreiben. Und es wurde wild. Die kamen mit Schreien raus, mit Rumtoben und auf dem Boden wälzen. Und eieiei, es war ein Messer mit Würgen. Und das ist hässlich, es war schrecklich. Und dann habe ich einmal gesagt, Herr, muss das so sein? Eigentlich in der Schrift sehen wir alle beide. Wir sehen einen Jungen, der gekommen ist. Der Teufel hat ihm ins Feuer Wasser geschmissen, rumgewälzt und getan und dann sah er aus wie tot und dann ist er aufgestanden und der war frei. Wir haben aber auch Situationen, wo es heißt, Jesus ging umher in den ganzen Land, in den Synagogen und er heilte alle Gebrechen und trieb Dämonen aus und es ging ziemlich leicht von der Hand. Also es muss nicht unbedingt sein, dass es so wild wird. Dann habe ich gebetet, Herr, kannst du diese Dämonen nicht irgendwie anästhesieren? Gibt es nicht irgendeine Art, wo du das einfach machen kannst, dass der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt? Und das nächste Mal, wo wir so eine Heilung- und Befreiungskonferenz hatten, da war ich zunächst mal ein bisschen überrascht. Also als ich da anfing, diese Dämonen auszutreiben, da war die Tubel nicht so da. Ich habe gedacht, habe ich die Salbung verloren oder so? Was ist denn hier los? Aber dann habe ich gemerkt, die Leute gähnten ganz tief, so mit ganz tiefen Gähnen. So. Und da wurde mir plötzlich klar, Gott hat meine Gebete erhört. Der hat diese Dämonen anästhesiert. Die hatten keine große Energie mehr. Die waren wie betäubt. Die sind so runtergekommen und so. Krachen so auf dem Boden raus aus dem Zimmer und so, und die waren weg. Die waren genauso weg. Aber Jesus hat die Ehre auf eine ganz andere Art und Weise. Jesus hat auch gesagt, sei still und fahr aus. Halleluja. Halleluja. In diesen Kampf, mir ist eines klar geworden. Wie gewinnen wir diesen Kampf? Und dieses Geheimnis ist hier in Jakobus ziemlich klar beschrieben. Das will ich euch mitteilen. Jakobus 4, Abvers 7. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott. Das Lied, näher zu dir, die wir gesungen haben, das ist absolut, das ist so passend. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Es ist gut, mal Reue zu zeigen. Es ist gut, mal wirklich betroffen zu sein wegen unserer Schuld und Sünden. Könnte ich ein Glas Wasser haben, Christian? Brigitte ist schon gut, die macht das, wenn du meinetwegen aufgestanden bist. Danke, danke dir. dieser Prozess des Erkennen meiner Schuld und diese Reue zeigen und vor Gott weinen und klagen, ist alles okay. Ist alles gut und es gehört dazu. Danke dir. Aber es kommt noch besser. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist das ganze Geheimnis geistlicher Kriegsführung. Natürlich ziehen wir an die Waffenrüstung Gottes. Es ist aber eine interessante Sache. Es ist nicht, dass wir jeden Morgen unsere Ausrüstung aus der Ecke nehmen und sagen, okay, jetzt ziehe ich an den Stiefel, Vorbereitung des Evangeliums und Gürtel der Wahrheit und Panzer der Gerechtigkeit und jetzt ziehe ich an den Helm des Heils und Herr, ich nehme jetzt mein Schild des Glaubens und noch, Vater, ein Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Jetzt bin ich bereit für den Tag. Und dann am Abend kommen wir nach Hause, nach einem schweren Tag in der Arbeit, unser Alltag, so gekämpft und so weiter, ziehen unsere Ausrüstung aus, polieren das ein bisschen ab, stecken den Schwert wieder weg und stecken es in die Ecke und gehen schlafen. So ist es eigentlich nicht. Denn diese Panzer, diese Waffenrüstung, die wir haben, die haben wir immer an. Es ist immer da. Oder ist der Helm der Errettung irgendwie mal nicht da? Ist der Panzer der Gerechtigkeit? Ist das überhaupt deine Gerechtigkeit? Die Wahrheit, wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Ist er mal nicht bei uns? Bist du mal nicht bereit, jemand zu sagen, warum du glaubst, was du glaubst? Versteht ihr? Wir tendieren dazu, Sachen menschlich zu verstehen, aber es ist viel solider, als wir meinen. Wo ist die Stelle, wo ich mich erkenne, wie ich bin, wenn nicht in der Gegenwart Gottes? Also, was ich suchen muss, erstens mal sei nun Gott untertan. Demütig dich vor Gott. Sag, Herr, du bist der Herr. Nicht meine Gedanken zählen, Herr, sondern dein Wort zählt, deine Gedanken. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, seine Wege höher als unsere Wege. Amen. Das haben wir in Jesaja 55 gelesen. Jesaja 55, meine Wege sind höher als deine Wege. Okay? Pack das zusammen in dein Gedächtnis, dann weißt du immer, wenn du das brauchst, dann gehst du einfach auf Jesaja 55. Halleluja. Okay, ich lese das noch einmal durch einfach. So seid nun Gott untertan, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Widerstand, wie sieht dieser Widerstand aus? Naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Also wer ist hier wankelmütig manchmal? Also ich bin der Erste, der meine Hand hebt. Komm Leute, seien wir doch mal ehrlich. Okay. Und wer ist hier ein Sünder? Beide Hände hoch. Okay, also das gilt für uns, oder? Das können wir ja annehmen. Gut, was sollen wir tun? Reinigt die Hände, ihr Sünde. Vater, vergib mir für meine Schuld. Ich erkenne es. Ich mache dir keine Ausreden, Vater. Es gibt keinen Grund. Der eine, der mir verletzt hat, die hat mich nicht dazu gebracht, dass ich gesündigt habe. Herr, ich habe gesündigt, einfach weil ich gesündigt habe. Keine Ausrede, Vater. Bitte vergib mir. Und weißt du, dass er dir sofort vergibt? Denn das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so vergibt er uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er vergibt nur nicht, er reinigt zugleich, dass wir in dem Moment rein vor ihm stehen. Wir sind wieder einsetzbar für ihn. Wir brauchen keine 2 Wochen, bis es uns wieder gut geht und wir nicht mehr mies fühlen, sondern es ist eine Tatsache aus dem Himmel, aus Gottes Wille, aus seiner Art und Weise zu denken. Er sieht uns durch das Blut Jesu Christi nicht nur einmal am Tag, jeden Augenblick unseres Lebens bis in alle Ewigkeit zieht er uns durch das Blut Jesu Christi. Wir sind nicht nur am Sonntag in der Früh die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, denn er hat dem, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Dass es eine ein für alle Mal geschehen ist und das gilt in alle Ewigkeit. Das müssen wir nur wissen. Der Feind will nicht, dass wir das wissen. Er will, dass es uns mies geht, dass wir uns so schämen und schuldig fühlen, dass wir nichts mehr können. Aber wir können, meine lieben Geschwister, wir können. Amen. Halleluja, augenblicklich. Oh Herr, naht euch und tu das und bittet um Vergebung und bereut eure Sünde und bereue, dass es so lange dauert, bis du es lernst. Gell? Dauert es auch bei dir so lang? Es dauert auch bei mir so lang. Es tut mir so leid, dass ich so dumm und schwach bin. Und ich sage, Herr, hättest du doch nicht jemand anders auswählen können, der vielleicht würdiger ist, der sich irgendwie im Griff hat? Ich stehe da wirklich manchmal wie ganz dumm, ganz blöd, kindig und pff, warum lernst du das nicht, Dan? So allmählich lernt man, oder? Amen. Es wird allmählich besser, oder? Ich hoffe es. Aber der Herr sieht uns so anders. Okay. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Dieses sich Gott nahen, also heute, das, was ich sagen möchte eigentlich, kommt jetzt, ist, mache doch dein Herz oder mache Jesu Herz zu deinem Herz. Wie kann ich mich ihm nahen? Wie komme ich näher zu ihm? Ich schaue, was er am Herzen hat. Was bedrückt ihn? Was bewegt ihn? Was will er? Und ich will mich mit ihm identifizieren. Amen. Klingt das wie ein guter Plan? Es könnte irgendwie klappen, oder? Also was liegt ihm am Herzen? Und ich denke, wir fangen an in Matthäus. Wir machen sehr viel mit Matthäus jetzt in diesem Wochenende. Das kam mir heute Morgen eigentlich erst. Interessant hier, du sprichst so viel aus Matthäus dieses Mal. Aber das passt, das kann er ja machen. Ist ja sein Buch. Halleluja. Matthäus 25, 37 bis 39. Okay. Also in meine englische Bibel muss ich schauen erstmal, wo das ist. Ist das Matthäus 23? Entschuldigung, es tut mir leid. Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, die du tröstest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis er spricht, Baruch haba, Bashem Adonai. Gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Sein Herz brach für Jerusalem, seine Stadt, und die Leute, die darin wohnten. Sein Herz brach für sein Volk. Der ist eigentlich nicht in erster Linie für uns gekommen. Der ist für uns gekommen. Er wusste, dass wir kommen, dass wir zum Glauben kommen werden. Er wusste, ich habe andere Schafe, die nicht zu dieser Schafherde gehören, die werde ich einsammeln. Und die Schafe, die eigentlich mir gehören sollten, die werden das beneiden. Und die werden außerhalb bleiben. Und die, die von ferne kommen, die werden in das Mahl, in das Hochzeitsmahl des Lammes hineinkommen. Aber was war sein Herz? Er ist gekommen zu den Seinen und den Seinen haben ihm abgelehnt. Amen. In Johannes, 1. Kapitel. Das Wort war Gott, das Wort war bei Gott, er ist gekommen in die Welt hat ihn abgelehnt und so weiter und so fort. Sein Herz ist für sein Volk. Weißt du, dass Jesus Jude ist? Der ist Jude als Deutsche. Tut das irgendwie, hat das einen negativen Hauch für dich? Jesus ist Jude. Wäre er hier während des Zweiten Weltkriegs, hätte er einen gelben Stern tragen müssen. Er wäre nach Auschwitz abtransportiert gewesen. Er wäre umgekommen in der Holocaust. Der ist Jude. Der ist der Löwe von Juda. Kommt aus dem Stamm Judas, Sohn Davids. Er sitzt jetzt im Himmel zu Rechten des Vaters als König der Juden. Der kommt wieder nach Israel, der kommt wieder nach Jerusalem auf dem Ölberg als Jude. Der wird in den tausendjährigen Reich Jude sein. Er wird dann in alle Ewigkeit der Löwe von Juda, das Lamm Gottes, bleiben. Wir als Christen, wir sind eingepfropft im Weinstock des Judentums. Wir sind wilde Ölzweige, wir sind eingepfropft in das Ölbaum, der aus Gott kommt. Wir nehmen Anteil an das Judentum. Alles kommt aus den Juden. Die Errettung, Erlösung kommt aus den Juden. Nichts von dem, was wir haben, werden wir ohne den Juden haben. Nichts. Es gäbe keine Erlösung. Es gäbe keine Errettung. Und wenn ich sage, Herr, was bewegt dich? Dann muss ich sagen, eigentlich sehe ich, was ihn bewegt. Ihn bewegt sein Volk. Er leidet, ich denke, das meiste, was er leidet, worunter er leidet, ist die Ablehnung seines Volkes. Ich preise dem Herrn, dass seit 1967 dieser Krieg, wo Israel das Sinai eingenommen haben, die haben Jerusalem eingenommen, eigentlich haben die das ganze Westbank eingenommen, die haben die Golanhöhen eingenommen. Das war einfach eine Eroberung von Gott aus, die haben ihr Land eingenommen, so wie zu den Zeiten Josua. Leider haben sie nicht sofort das Land annektiert. Jetzt haben die das Problem mit Juda und Samaria und so weiter und Boykott und so. Okay, gehen wir erstmal Matthäus 25 jetzt. Und ich möchte gerne ab Vers 31 lesen. Nun, als Gläubige, als Gemeinde können wir sehr, sehr viel von den Verheißungen für uns nehmen, weil wir einfach dazugehören. Was aber gefährlich ist, ist, wenn wir das sagen und die Juden einfach beiseite legen. Das ist gefährlich. Aber dazu tendieren wir, das ist die Ersatztheologie. Das ist, wo wir sagen, naja, die Juden haben Jesus abgelehnt, also Gott hat sie abgelehnt, ganz klar. Und jetzt haben wir die Stellung eingenommen, jetzt sind wir die Kirche, die Gemeinde Jesu, wir haben alle Versprechungen und die Juden sind ab und weg. Okay, lesen wir jetzt diese Geschichte, Matthäus 25 ab 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin dürstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremde gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann ist es ja die andere Seite. Ich muss das nicht lesen. Ja doch, Gottes Wort, Halleluja, lass es einfach auf dich regnen. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremder oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. 1. Mose 12, die Berufung Abrahams. Die, die dich segnen, werde ich segnen. Die, die dich fluchen, werde ich fluchen. Wenn Jesus hier über die Geringsten seinen Brüdern spricht, über wen spricht er? Er war hier auf Erden. Er war gesandt zu das Haus Israels. Der sprach noch nicht zu den Heiden, zu uns, die wir später kommen werden. Was war die erste Gemeinde? Es war eine jüdische Gemeinde. Erst in Antiochien wurden sie als Christen genannt. Erst als Paulus gesandt wurde, ging das Evangelium in die Welt hinein. Also wir sprechen von den Juden, wir sprechen von seinen Plänen mit seinem Volk. Lass uns Römer 11 aufschlagen. Also bitte versteht mich nicht falsch, er spricht, es ist nicht exklusiv, dass es bedeuten wird, dass wir die Bedürftigen um uns herum nicht dienen sollen. Okay, diese Bedeutung hat diese Schriftstelle auch. Aber ich möchte es nur in den Kontext bringen, weil es eine Wichtigkeit, ein Gewicht hat für uns. Ich bin gerade zurück aus Israel. Im Februar bin ich da gewesen mit der Fürbitte für Israel. Wir hatten erstmal eine Gebetskonferenz, 5 Tage lang. Und dann hatten wir eine Gebetstour in und um Jerusalem. Die haben mich gebeten, das zu filmen. Ich produziere das nächste in der Serie Gebet durch das Land Israel. Und der Herr hat einige sehr interessante Sachen getan. Ich denke, das erzähle ich euch, bevor wir jetzt in Römer 11 einsteigen. Ich kam einen Tag früher an eigentlich. Ich hatte einen freien Tag. Wir waren in der Dan Jerusalem Hotel. Und die haben eine neue Straßenbahn in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Israel ist für viele in der Gemeinde kein Thema. Das ist nicht schlimm. Man hat nichts gegen Israel, aber Israel ist einfach kein Thema. Jetzt soll es zu Thema werden. Und ich habe diese Straßenbahnhaltestelle gesucht, habe einen Spaziergang gemacht, habe ihn auch gefunden. Und gerade daneben war Ammunition Hill. Das war eine jordanische Militärstandpunkt oder Festung damals, die sie in 1967 erobern mussten. Jetzt ist es ein kleines Museum, dort wo das Schlachtfeld war. Und ich dachte, naja, schau dir das mal an. Bin durchgegangen durch dieses Museum. Als ich draußen war wieder, da stand ich einfach auf der Straße und schaute mir die Gebäude an. Und plötzlich fing ich an zu sagen, Herr, es ist an der Zeit, dass Sie das Land annektieren. Das war das the West Bank. Das ist Samaria, Judäa. Ich weiß nicht, ob du Israel kennst. Das ist ziemlich dünn. Und hier ist das Jordan-Fluss oder von eurer Seite wird hier Jordan und hier das, oder? Passt schon. Auf jeden Fall, es sieht aus wie einen Schmetterling. das Samaria und Judäa, die gehen so raus von dem Jordan, so raus und dann hier rein, hier ist Jerusalem und dann geht es wieder so einen Bogen. Und zwischen diesem Bogen und das Meer ist ein ziemlich schmaler Platz. Und es ist unmöglich, wenn du das siehst, es ist unmöglich zu denken, dass da eine palästinensische Stadt sein sollte. Es geht nicht. Die haben das Land erobert. Und das kam jetzt. Es ist an der Zeit, dass die dieses Land einfach annektieren. Herr, gib ihnen einen Löwenherz, Davids Herz in der Regierung, dass sie das einfach tun. Da kam dieses Gebet aus mir heraus. Das war nicht von mir, das merkte ich sofort. Ich kannte die Situation nicht. Als ich mit anderen gesprochen hatte, fing ich an zu verstehen, wie komplex die Situation ist. Es ist keine einfache Entscheidung. Aber ich als Nichtswisser bin da reingekommen und Gott hat gesagt, okay, fang an, jetzt kann ich dich gebrauchen. Du kennst die Situation nicht, bete einfach, was ich dir sage. So, okay, Herr, die sollen das Land annektieren, die sollen es einnehmen, Herr. Es gehört ihnen, Halleluja. Okay, das wurde dann natürlich zum Thema während dieser Gebetskonferenz. Nicht, dass sie es annektieren, weil keiner traute sich, diese Gebet zu sprechen. Jeder wusste, wie kompliziert das Ganze ist. Ich wusste es nicht. Also jetzt kann Gott machen, was er will. Wenn er diese Gebet erhören will, dann Amen. In dieser Gebetszeit kam ein anderes Wort des Herrn. Das ging um diesen Boykott. EU will Israel boykottieren. Die wollen Firmen, die in dieser Westbank sind. Das Westbank ist der weltliche Name. Es ist aber Judäa und Samaria. Es ist israelische biblische Herzland. Die Bethlehem kannst du gar nicht mehr besuchen. Wo Jesus geboren wurde. Hebron. Das Machpella, diese Hülle, wo Sarah begraben ist, was Abraham gekauft hatte, kommst du gar nicht hin. Über Checkpoints und Soldaten müssen da sein. Und diese Marat Machpella, das ist ein großes Gebäude, das über diese Hülle gebaut ist, ein Gebäude, der geteilt ist zwischen den Juden und den Muslimen. Die Muslimen, die haben den Teil der Gebäude, wo der Zugang ist zu den Höhlen. Das heißt, die Juden können gar nicht hin zu den Höhlen, wo ihre Vorfahren begraben sind. Weil die Muslimen sagen, es gehört mir. Ein Gebäude und die dürfen nicht rein. Es gibt einen kleinen Loch auf der jüdischen Seite dieser Gebäude. Und die haben eine 6-jährige Mädchen darunter geschickt, um zu sehen, was da war. Sie war die Einzige, der da passte. Und sie hat dann berichtet. Und irgendwie an irgendeinem Tag, wo die Muslime nicht geschaut haben, sind sie irgendwie runtergekommen, haben gesehen und sind wieder rauf auf die muslimische Seite der Gebäude. Es ist eine komplexe Situation. Es ist unmöglich, eine unmögliche Situation. Da kam jetzt, okay, jetzt gehen wir zurück zu Boykott. Einige Länder sagen, wenn eine Firma, eine israelische Firma, auf der anderen Seite dieser grünen Linie ist, das heißt in Samaria oder Judäa, wenn er dort seinen Sitz hat, dann dürfen die Dinge dann nicht mehr made in Israel gekennzeichnet werden. Darf nicht sein. Das ist deren offiziellen Boykott. Und wenn wir wissen, dass diese Firma jetzt dort ist, dann entziehen wir unsere Investitionen, unsere Finanzen. Und das geschieht jetzt am laufenden Band, obwohl das nicht offizielle EU-Police ist. Und es geht sogar weiter. Holland und England, das sind zwei Länder, wenn irgendjemand, der Rente bezieht, in einem von diesen Gebieten wohnt, dann halbieren sie die Rente. Kannst du dir das vorstellen? Es ist Wahnsinn. Das Wort hieß, und das war sehr stark, und interessanterweise, ich erzähle das nicht, weil es mir gegeben wurde, aber es ist mir gegeben worden. Wir waren in einer deutschen Gruppe, Kleingruppen, haben gebetet und mir brannte die Seele. Dieses Gebet lag schwer. Aber ich konnte es nicht in die Gruppe einbringen. Die haben mir überhaupt keine Möglichkeit gegeben. Die haben so viel gebetet und immer wieder gebetet und der Nächste kam so schnell, ich hatte überhaupt keinen Platz, diese Gebete reinzubringen. Ich war ein bisschen frustriert. Aber dann ist mir klar, hey, vielleicht ist das etwas größer. Das passt hier nicht in den Kleingruppe. Ich habe das dann aufgeschrieben und die Leiterschaft gegeben. Und die haben es anerkannt und dann so in die Menge weitergesagt. Und das Wort war, wer bist du und wer gibt dir das Recht, mein Volk zu bestrafen und mein Land zu teilen? Wer seine Gunst mein Volk entzieht, denen werde ich meinen Gunst entziehen. Wer sich aber in mein Volk investiert, in denen werde ich meinen Gunst investieren. Das war das Wort. Und es ist interessant, wenn man sich mit diesem Boykott identifiziert, dann identifiziert man sich mit der Teilung seines Landes. Und das ist gefährlich. Okay, ich habe einige Punkte. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Wann wollt ihr nach Hause? Wann gibt es Mittagessen? Um 1? Okay. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Okay, dann machen wir schnell. Römer 11. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Das sei ferne. Das sei ferne. Das ist so ein Wortlaut. Aber was bedeutet das sei ferne? Niemals. Niemals heißt das. Denn ich bin auch ein Israelit von Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hatte. Stell dir vor, er würde erstmal einen ewigen Bund mit seinem auserwählten Volk machen, einen ewigen Bund, und dann irgendwann sagen, na, ich mag nicht mehr. Was gäbe das für eine Hoffnung für uns? Nee. Oder wisst ihr nicht, dass die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach das Leben. Aber was sagt ihm der Herr? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade, ist aber aus Gnade, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Halleluja. Gnade müssen wir verstehen. Halleluja. Gott hat ihm, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Das ist Gnade. Er hat sich gegeben, als wir noch Sünde waren, hat er seine Liebe zu uns bewiesen. Amen. Das ist Gnade. Nicht Verdienst, sondern reine Gnade. Wie nun geht es weiter? Was Israel sucht, hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Und er spricht ja, die Auserwählten, er spricht ja von den jüdischen Christen. Nicht nur die Heiden. Er spricht von der Gemeinde Gottes. Die erste Gemeinde ist eine messianische Gemeinde gewesen. Wisst ihr, es gibt so eine schöne parallele Entwicklung. 1967, Jerusalem wieder vereint, wieder Hauptsitz Israels. Die Gemeinde in Israel fing an, gewaltig zu wachsen. Seitdem gab es eine Jews for Jesus-Bewegung, auch in Kalifornien. Solche Sachen passieren oft in Kalifornien. Jews for Jesus, irgendeine so eine komische hippie-mäßige Bewegung unter den Juden, sind zum Glauben gekommen. Die haben sich dann zum größten Teil einfach in die Gemeinde integriert, dass ihre Judentum oder jüdisch sein war nicht so einen Mittelpunkt. Die haben Jesus gefunden. Aber nun in Israel selber damals gab es vielleicht 20 kleine Grüppchen von Juden, die Jesus als ihr Messias gefunden haben. Heute sind es über 250 Gemeinden mit mehr als 100 Leute. Es sind kleinere, größere Gemeinden. Es sind jetzt so um die 35.000 Juden, die ihre Yeshua, Jesus, gefunden haben als Messias, die jetzt in Israel sagen, Baruch haba b'shem Adonai. Die fangen an, aus das Land zu erklingen. Baruch haba b'shem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es ist eine Erfüllung dieser Prophezeiungen der Endzeit. Nicht nur das messianische Leib wächst, sondern Juden kommen von alle Ecken der Erde nach Israel zurück. Ich habe den Vorrecht gehabt, als ich hier war, so ein Interview mit Steve Lytle. Der hat das Buch Exodus 2. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Sinne habt. Das war 10 Jahre bevor der Wende, 10 Jahre bevor Kommunismus gefallen ist, hat Gott ihm in einer Vision Millionen von Juden gezeigt, die in der Sowjetunion wohnen. Der fing an, nach Russland zu fahren, hat durch Gottes wunderbare Führung ist zu diesen verschiedenen Menschen geführt worden. Der dürfte weitermachen, obwohl er eigentlich so als Stadtfeind abgestempelt wäre. Und ich meine, ihr könnt es vielleicht nicht so wahrnehmen. Ich weiß, was die Geschichte ist. Wir waren selber oft hinter den Eisernen Vorhang und haben gesehen, wie stark und mächtig und böse diese Macht war des Kommunismus. Aber er hatte von Gott Freiraum. 10 Jahre lang hatte er alles vorbereitet. 10 Jahre lang. Er und einen anderen Bruder, jeweils mit $1, die haben einen Schifffahrtfirma gegründet. Jeweils mit $1 Investition. $2 haben sie diese Schifffahrtfirma gegründet. Sobald es möglich war, fing der Fluss an. Mit Flugzeugen, mit Schiffen. Die haben so alle Woche haben sie $250.000 zahlen müssen, um das erste Schiff zu chartern, wo sie 700 Juden rübergebracht haben mit all ihr Hab und Gut. Es war eine ganz tolle Geschichte. Das war das Exodus 2, genannt für diese Exodus-Schiff, der wieder zurückgeschickt wurde damals, es nicht geschafft hat. Und die erstaunliche Geschichte, wie Gott das macht in unseren Tagen. Das läuft immer noch. Das läuft immer noch. Mittlerweile sind es über 1,5 Millionen Juden, die aus der Sowjetunion nach Israel Aliyah gemacht haben. Das heißt Aliyah. Die kommen nach Hause. Oh Jesus, Halleluja. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beugen alle Zeit. Das sind harte Worte. Es ist nicht einfach, Gottes auserwähltes Volk zu sein. So frage ich nun, geht es weiter? Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Niemals. Ihr habt es falsch verstanden. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Stell dir das mal vor. Was wäre gewesen, wenn die Juden mit offenen Armen, offenen Herzen Jesus aufgenommen hätten? Wäre das vielleicht eine jüdische Club geblieben? Es hätte etwas länger gedauert wahrscheinlich, bis es zu uns gekommen wäre. Aber wir wissen, Gottes Plan war perfekt von Anfang an. Aber das, was er mit seinem Volk tut und getan hat, ist auch ein Teil des Planes. Es hätte nicht so kommen müssen. Aber das jüdische Volk hat einen sehr, sehr starken Feind. Wenn der Teufel verhindern kann, dass das jüdische Volk wieder in seinem Land kommt, dass das Land überhaupt da ist, um wieder zu kommen, muss Jesus doch ein Volk haben in dem Land. Der muss ein Land haben, denn er ist gekommen, er kommt zurück zu seinem Land. Es ist sein Land. Es ist noch nicht einmal der Land der Juden. Die haben es ausgeliehen bekommen von ihm. Aber alle 50 Jahren, er hat gesagt, dieser Stamm hat dieses Land, dieser Stamm hat dieses Land und so weiter. Ihr könnt damit handeln, aber alle 50 Jahren soll alles wieder dorthin, wo ich das gestellt habe. Alle 50 Jahren gehört das Land wieder diesem Stamm. Und jetzt können wir von vorne anfangen. 50 Jahre habt ihr zu handeln. Ihr könnt das so machen, wie ihr wollt, so leihen und so weiter. Aber nach 50 Jahren wird alles wieder hergestellt. Das ist eine interessante Sache. Alle 7 Jahre werden alle Schulden getilgt oder vergeben. Alle 7 Jahre, Schabbatjahr. Ist das nicht toll, wenn wir alle 7 Jahre nicht mehr die Bank nicht mehr schulden würden? Das wäre toll. Ich könnte damit leben. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird das Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll ist? Halleluja. Ich denke, man könnte weitergehen. Es bedeutet irgendetwas für uns. Warum ist Israel für uns wichtig als Christen? Warum ist es wichtig? Alex Genovese ist ein Direktor von Derek Prince Ministries aus Australien und den habe ich auch interviewen können. Und ich habe ihm die Frage gestellt, warum ist Israel für uns wichtig? Und er gab mir so eine einfache Antwort. Und er sagte, weil es für Jesus wichtig ist. Und wenn wir ihn lieben, dann wollen wir verstehen, was sein Herz berührt. Und das soll auch unser Herz berühren. Und das ist ein Teil dessen, was es heißt, naht euch zu Gott. Und er naht sich zu euch. Widersteht den Teufel. Halte die Dinge für wichtig, die Jesus wichtig sind. Und Israel ist Jesus wichtig. Du sollst kein Israel-Freak werden, aber du sollst einige Sachen verstehen. Was ist unser Anteil? Ich lese einfach ein paar Schriftstellen. Das habe ich ganz sauber vorbereitet, wie ihr seht. Halleluja. Aber ich denke, Gott arbeitet auch durch die Vorbereitung. Amen. Halleluja. Spricht euch das überhaupt an? Sind das neue Gedanken für einige von euch? Mach es einfach zu Thema. Mach dich nicht verrückt, aber erkenne, dass er ein auserwähltes Volk hat, die immer noch auserwählt sind. Und wenn sie nicht auserwählt sind, dann stehen wir in Gefahr, irgendwann nicht auserwählt zu sein. Er ist treu. Sein Bündnis. Er ist treu sein Wort. Und wenn du dein Alten Testament liest, dann lies es mit einem anderen Interesse, mit anderen Augen. Und sagt, okay, Herr, wie bist du mit deinem Volk umgegangen? Ich meine, es ist absolut spannend. Und das, was du immer einfach für dich genommen hast und nicht für Israel, nimm es doch für dich und für Israel an. Wir gehören zu Israel. Bist du Jude? Naja, ich bin eng verwandt, also ich bin eingepfropft, also ich ernähre mich von demselben Saft, von derselben Quelle, also bin ich Jude? Liebst du den Juden? Das ist aber lieb von dir, ja. Ja, ich liebe sie. Liebe ich die, auch die, die Jesus noch nicht kennen? Ich schaue sie an, die Orthodoxen, und ich sage, weißt du was? Wegen deiner Verstockung bin ich zum Glauben gekommen. Weißt du was? Deswegen habe ich dich so lieb. Deswegen will ich dich unterstützen. Es gibt einen Mann namens David Neckruttmann. Er hat einen Dienst, Dialog zu führen. Der ist orthodoxer Jude, ist aber von Gott berufen, einen Dialog zu halten mit dem Leib Christi. Das ist seine Berufung. der geht und der spricht, der lädt christliche Gruppen zu ihm, der ist in Ephrata, Bethlehem Ephrata, das ist eine jüdische Siedlung so, oberhalb Bethlehem. Ich meine, alles ist sehr nah beieinander, du kannst ja spucken und du wirst Bethlehem treffen, so nah ist das. Und er macht diesen Dialog mit dem Leib Christi. Er erklärt, wie die Juden die Bibel verstehen, und er erklärt, der kennt, wie die Christen die Bibel verstehen. Der arme Mann hat keine Chance. Der kommt zum Glauben. Der wird Jesus als seinen Messias kennen. Das ist so eine göttliche Berufung, und man sieht die Salbung auf ihm. Der steht da vorne und predigt und sagt, Mensch, da ist Gottes Geist auf diesen Mann. Halleluja. Es ist interessant und erklärbar. Die haben eine besondere Beziehung zum Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und Gott ist dabei, und es wird ein Tag sein, wo ganz Israel gerettet wird. Wenn der Zahl der Heiden komplett ist, dann wird irgendwas geschehen, die wir noch nie gesehen haben. Halleluja. Hesekiel 36. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Das ist eine Verheißung aus Hesekiel. Das klingt wie eine Wiedergeburt für mich. Es tut mir leid. Und das sehen wir im messianischen Leib. Wir sehen Juden, die ihren Messias annehmen, die werden dann, also ihre jüdisch sein, wird vollkommen gemacht. Ich habe David Lazarus gefragt, ja David, wie ist das denn, wenn du jetzt zum Glauben gekommen bist, bist du weniger Jude geworden dadurch? Bist du Christ geworden? Was ist denn mit dir geschehen? Und er sagte, weißt du, das war mir eine Zeit lang eine Frage. Aber eigentlich bin ich einfach komplett geworden. Ich bin ein Teil dieser neuen Mensch. Wenn wir nur noch zwei Tage hätten, in Epheser, da liest du, wenn du Epheser liest, dann liest du ganz genau, was Gottes Absichten sind mit uns und mit den Juden, dass alles in einem unter Christus kommt, dass aus den Zweien einen neuen Mensch gemacht wird, dass diese Mauer der Trennung zerstört wird, dass es dann wieder eins wird. Wenn ich mit meinen messianischen Geschwistern zusammen bin, dann bin ich mit meinen Geschwistern genauso, wie wir hier zusammen sind. Die sind nicht anders, aber die haben eine andere irgendetwas, das ich eigentlich beneide. Sie beneiden mich, weil die sagen mir, ich sage ihm, was habe ich euch zu geben als Heide, als nicht jüdische Gläubige? Was kann ich euch geben? Was ist mein Anteil für euch, dass ihr gesegnet werden? Und die sagen, hey, du liebst Jesus auf eine Art und Weise, die wir beneiden. Wir kommen hinein, wir lernen, unser Jeshua mehr zu lieben auf diese Art. Ihr habt eine Freiheit in eine Weise, weil ihr nicht gebunden seid an den alten Gesetzen. Das ist alles noch uns, das ist unser Erbteil, das die Väter, die Gesetze, das Wort und so weiter. Das ist ein Teil unserer Charakter, und manchmal müssen wir uns davon lösen können auf eine Art, die ihr schon längst gemacht habt, weil ihr habt es gar nicht gehabt. Ihr habt das Problem nicht. Wir haben Probleme, wenn wir überhaupt in eine Kirche aufwachsen. Die Religiosität unserer Vergangenheiten müssen wir manchmal abschütteln, dass wir überhaupt in die Freiheit kommen. Die haben es noch schwerer. Also ein Mann, Halleluja. Und Gott tut das. Er zieht sie aus allen Landen. Das sind nur eine Schriftstelle, das sind aber so viele. Oh, Jesus. In Jesaja 40, 1-5. Tröstet, tröstet mein Volk. Was können wir tun? Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht Gutes zu ihnen. Spricht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe einen ebenen Bahn unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat geredet. Und wer ist gekommen und hat das gemacht? Johannes der Täufer. Amen. Das ist ein Wort, der sagt Johannes den Täufer voraus. Aus Jesaja 40. Er wird kommen und was wird er dann tun? Alle Hügel runter, alle Täler voll, ebene Bahn für die Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Das sind die Zeiten, in denen wir leben. Das ist ein Versprechen für Israel. Und auch für uns. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dank den Juden. Ohne denen hätten wir nichts. Jesaja 61, das hatten wir vorhin gelesen. Ich lese nur etwas weiter, wo fangen wir denn an? Wir haben gelesen, bis es heißt, die werden heißen Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihn zu preise. Und dann ging es weiter, es sagt, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüstete Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Über 2000 Jahren liegt das Land brach und zerstört. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden. Und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen. Und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker guter Güter essen und euch ihre Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmacht trug und Schande ihr Teil war, sollten sie doppelte Anteil besitzen in ihrem Lande, und ewige Freude haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Halleluja. Vers 10 bis 11, da heißt es, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Samen im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Also wir sollen einfach sehr viel aus Israel erwarten. Wir sollen uns einfach informieren und schauen, okay, Gott, was tust du? Der ist dabei, das alles zu tun, weil sein Volk so viel bezahlt hat. So viel Schmach, so viel Schande, so viel Schmerz. Jetzt ist der Zeit, wo er Jerusalem wiederherstellt, wo er Israel wiederherstellt, wo er sein Volk nach Hause bringt. Wenn wir uns ihm nahen wollen, dann mach doch sein Herz zu deinem Herz. Halleluja. Als Nationen, ich möchte gerne diesen Teil abschließen. Und Joel 4 lesen. Joel, Amos, Obadiah. Ihr kennt ja die Bücher der Bibel, findet ihr sofort, oder? Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah, Malachi. Amen. Matthew, Mark, Luke und John, den Rest kennt ihr. Ich musste das wirklich üben, weißt du, als ich Arne Elsen übersetzt habe. Ich hatte keine Ahnung, ob er seine Bibel benutzt oder nicht und wo er hingeht. Also da habe ich mich die Mühe gemacht und das noch einmal angeschaut. Okay, die Bücher Moses sind ziemlich einfach, 1, 2, 3, 4, 5. Dann fangen die Probleme aber an. Und dann musst du lernen, ja, was kommt zuerst? Kommt Daniel oder Ezekiel? Wo ist denn Hosea? Wo finde ich denn Zechariah? Wo ist Zachariah? Mensch, Meier, wer ist das denn? Titus. Okay. Ist auch in der Bibel. Ist ein kleines Buch, aber der ist auch da. Titus. Glory to God. Halleluja. Joel 4. Ich hätte es einfach auf 4 von lesen können. Das mache ich dann, ne? Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalem wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Jehoshaphat herabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter den Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und weil sie über mein Volk das Los geworfen haben, und den Knaben für eine Hure hingegeben und das Mädchen um Wein verkauft und vertrunken haben. Die haben das Volk Israel so missachtet, dass ein Knaben als Geldstück eine Hure gekauft hatte und ein Mädchen wurde einfach verkauft für ein Glas Wein. So haben sie mein Volk als niedergeachtet oder missachtet total. Und die haben mein Land verteilt. Die haben mein Volk zerstreut und mein Land verteilt. Deswegen ist es uns auch persönlich so wichtig, dass wenn wir Boykott hören, dass wir sagen, keineswegs, ich werde sein Land nicht verteilen. Ich werde sogar hergehen und meine Geschäfte sagen, du, ich will Produkte aus Israel und zwar aus der Westbank. Ich will Produkte, die aus diesem ganzen Gebiet, die ganzen Agricultural Land, das ganze landwirtschaftliche Land, die Wüste, der blüht, ist alles in diesem Gebiet. Samaria, Judäa und weiter Süden in das Negev, das Arava. Das ist ein Wunder zu sehen. Wenn du noch nicht mal da gewesen bist, dann bete einfach. Lass der Herr dir mal hinschicken, dass du Israel mal siehst. Sehr interessant. Okay, Vater, Halleluja, in Jesu Namen. Ich möchte Paulus nochmal lesen hier zum Schluss. Und ich denke, der Herr schenkt uns was ganz Besonderes in Philipper, wenn wir dort aufschlagen. Oh, Jesus. Philipper 3. Wir sind ein Volk des Herrn. Wir sind auserwählt. Wir haben gelernt, wir können anders reagieren, weil wir anders sind. In dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, sind wir anders geworden. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Jesus hat aber seinen Vater gebeten, Johannes 17, der hat gesagt, Vater, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie von den Bösen bewahrst. Wir haben irgendetwas hier zu tun. Wir sind auserwählt. Wir haben in Epheser 1 gehört, wie er uns erwählt hat vor Anbeginn der Zeit. In Psalm 139 lesen wir, dass alle unsere Tage in seinem Buch geschrieben sind, worden sind, bevor eine davon gewesen ist, vor Anfang dieser Welt. Er hat gewusst, dass wir hier in diese Generation hineingeboren wurden und er hat sich darauf gefreut. Er hat gesagt, endlich bist du da. Endlich können wir irgendwas mit dir anfangen. Und ich habe so viele gute Dinge vor mit dir. Halleluja. Bist du bereit? Und wir haben gegen ihn gekämpft eine Zeit lang, aber dann haben wir gesagt, okay, Herr, ich nehme dich an als mein Herr und Heiland, jetzt kann es anfangen. Und dann hat es vielleicht noch eine Zeit gedauert, bis du überhaupt gemerkt hast, er will dich wirklich. Und wo du dann gesagt hast, Herr, nimm mich und gebrauche mich. Koste es, was es wolle, Herr, ich bin dein. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ist schon jemand so weit gekommen? Eins, okay, Halleluja. Zwei, drei, vier. Oh yes, es wird immer besser. Okay, also mit weniger kann er auch viel unternehmen. Das okay, Paulus spricht hier und er fängt an und er sagt, weißt du, wenn sich irgendjemand nach dem Fleisch rühmen könnte, dann könnte ich es. Und ab Vers 4 sagt es, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn eine andere meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel von Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Das ist unser lieber Paulus. Der spinnt hier ein bisschen. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch als für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. An einigen Stellen sagt er, ich erachte das als Mist. Einfach nichts. Gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Da ist es. Das ist der Mist. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott den Glauben zugerechnet wird. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist eine echte Gebet, eine echte Verlangen. Wenn wir Jesus kennen wollen, dann ist es nicht nur Friede, Freude und Eierkuchen. Dann ist es auch seinen Leiden. Und seine größte Leiden ist die Ablehnung seines Volkes gewesen. Wenn du meinst, du fühlst dich abgelehnt, kannst du dich freuen? Kannst du sagen, Herr, ich danke dir, auch in diese Bedrängnis, dass du mich hast miterleben dürfen, ein bisschen davon, wie es dir ergeht. Sein Vater hat ihn abgelehnt. Er hat so viel, ich meine, wenn wir sagen, ich will dich erkennen, ich will die Kraft deiner Auferstehung erkennen. Das haben wir in dieser Wochenende schon erfahren. Amen. Die Kraft seiner Auferstehung. Er ist gekommen. Er hat uns geheilt. Er hat uns gedient. Er hat uns erfüllt mit seinem Geist. Er hat uns was Neues geschenkt. Wir gehen von diesem Wochenende weg, anders als wir hergekommen sind. Und ich denke, mit dem, was ich heute predige, was der Herr uns heute gibt, da werdet ihr in eine neue Tiefe gelangen. Einen neuen Verständnis seines Herzens, eine neue Offenheit für das, was ihn bewegt, eine größere, eine engere Nähe zu ihm. Er geht weiter, Paulus sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich auch nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Gott hat mir ein Gebet gegeben vor einigen Jahren und das möchte ich mit euch teilen. Es ist aber ein gefährliches Gebet. Also denkt bitte drüber nach, ob du diese Gebet deinen eigenen machen willst, denn es kostet dir alles. Ich habe gesagt, Herr, und so hat Paulus das auch gesagt. Ich lese es noch einmal und tue es dann in anderen Worten. Ich jage aber ihm aber nach, ob ich wohl ergriffen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Das muss ich fast auf Englisch lesen und euch den Dan Tracy Übersetzung geben. Es bedeutet wahrscheinlich das Gleiche, aber ich finde es immer interessant, wie es manchmal ganz anders zu verstehen ist. So, 3,12. Ich lese es erstmal auf Englisch, darf ich das? Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ich strenge mich danach, das zu ergreifen, wozu Jesus mich ergriffen hat. Er hat mich erwählt, um irgendetwas zu tun, die er durch mich machen möchte. Er hat dich ergriffen, auserwählt und erlöst, damit du irgendetwas erfüllst, die er schon vorher für dich geplant hat. Es gibt einen Plan Gottes für mein Leben, für dein Leben, die nur du erfüllen kannst, beziehungsweise ich. Niemand anders wird das erfüllen können, weil er so individuell mit uns umgeht. Der hat meine Tage geschrieben, bevor eine davon gewesen ist. Er hat deine Tage geschrieben. Deinen Tag sieht heute ein bisschen anders aus als mein Tag. Amen. Morgen wird deinen Tag auch ein bisschen anders aussehen als meinen Tag. Aber jeden einzelnen von diesen Tagen ist Teil seines Planes für uns. Und mein Gebet geht jetzt folgendermaßen. Ich habe gesagt, Herr, gib mir alles, was ich brauche. Das ist schon mal gut. Wer kann dazu Amen sagen? Amen. Alles, was ich brauche. Sei es ein Mercedes, ein Boot, ein Flugzeug oder warme Semmel heute Morgen zum Frühstück. Gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Das Erste, was er mir gegeben hat, war Bedrängnis. Eine Situation, der so schwerwiegend war, dass ich gedacht habe, das werde ich nicht überleben. Die, also so schlimm war es nicht, doch es war nicht physisch bedrohlich, es war innerlich, hier drinne. Eine Sache, das, wo ich gesagt habe, Herr, was machst du? Und er sagt, du wolltest mich kennen, oder? Ja, Herr, du wolltest die Kraft meiner Auferstehung kennen, oder? Ja, Herr, und du wolltest die Gemeinschaft meines Leidens kennen, oder? Ja, Herr. Ja, wo ist dein Enthusiasmus? Wo ist deine Freude? Freu dich doch alle Zeit in allen Dingen, in jede Bedrängnis. Freue dich, freue dich, freue dich, weil ich an dich jetzt feile, dass du das erfüllen kannst, wozu ich dich berufen habe. Der hat an uns zu arbeiten, der hat an uns zu feilen und er macht das. Aber wisst ihr was? Gott segnet dich nur so weit, wie es du es ihm erlaubst. Er geht nicht über deinen eigenen Willen hinweg, sondern er respektiert dich. Halleluja. Glaubst du das? Dass er dich respektiert? Macht er. Er sagt, ich bring dich so weit, wie du mich lässt. Amen. Halleluja. Du schaust mich so misstrauisch an. Wie heißt du? Eugen, Halleluja. Eugen, der braucht dich, der wird dich segnen. Halleluja. Ich danke dir für den Eugen, Vater. Oh, Jesus. Oh, Herr, komm und erfülle Eugen mit deinem Geist, Vater. Schenk ihm alles, was er braucht. Jesus, was unsere Augen sehen, ist nicht das, was deine Augen sehen. Der sieht in dir, Eugen, was ganz, ganz anders, als ich im Augenblick sehe. Und er hat dich lieb. Und er erfüllt dich mit seinem Heiligen Geist. Und er wird dich gebrauchen zu seiner Herrlichkeit. Kannst du das glauben? Kannst du das annehmen? Halleluja. Halleluja. Du wirst selber erstaunt. Und die Leute um dich herum werden erstaunt sein. Thank you, Jesus. Spürst du das? Der segnet dich. Der strömt einfach durch dich im Augenblick. Oh, Jesus, tu dein Werk vollkommen. Gib den Eugen alles, was er braucht, um all das zu erfüllen, wozu du ihn berufen hast. Amen. Ja. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Father. Wenn wir beten gemäß seines Willens, dann wissen wir, dass er uns hört. Das ist alles, was wir brauchen. Er muss nur hören. Ist das nicht interessant? Und dann sagt es nicht, ja, dann schreibt es mal auf und wenn er mal Zeit hat, dann schaut er ins Buch, ja, sollen wir den Gebet beantworten oder sollen wir den Gebet? Wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das haben, wofür wir gebetet haben. Die Kondition ist, die Voraussetzung ist, dass wir gemäß seines Willens beten. Und wenn ich bete, Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast, kannst du dir vorstellen, dass das ein Gebet ist gemäß seines Willens? Hat er mich berufen? Hat er einen Plan? Bitte ich um irgendetwas, wo er vielleicht sagt, oh nee, das weiß ich nicht, ob du das kriegst. Nee. Dieses Gebet bewegt Himmel und Erde. Wenn wir bereit sind, mit dem ganzen Herzen in diesem Gebet hineinzusteigen, dann hat Gott eine Armee, die er gebrauchen kann, wie er will, wann er will, wo er will. Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Thank you, Jesus. Wer würde gerne diese, vielleicht ist das unfair, vielleicht sollt ihr mal drüber schlafen. Ja, ich denke, ihr sollt drüber schlafen. Wenn du bereit bist, dieses Gebet heute zu beten, du bist bereit. Einige sind bereit. Herr, wie machen wir das am besten? Du kennst unser Herz. Wenn du bereit bist, okay, ich meine das wirklich ernst. Bete dieses Gebet erst, wenn du wirklich bereit bist. Okay? Herr, gib mir alles, was ich brauche, auf dass ich alles erfüllen kann, wozu du mich berufen hast. Wenn du aber heute bereit bist, dann steh bitte mit mir auf. Es muss nicht sein, bitte füll dich unter keinem Zwang. Überhaupt nicht, weil Gott nimmt dich ernst. Okay, ich werde ganz langsam beten und ihr könnt mir dann nachbeten. Vater, gib mir alles, was ich brauche. Um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. In Jesu Namen. Amen. Und nun heb einfach deine Hände auf. Vater, ich bitte, dass du jetzt bereits anfängst. Dass du kommst, Heiliger Geist. Dass du jeden Einzelnen von uns berührst. Herr, du siehst die Bereitschaft diesen Herzens. Du siehst auch, wie tief das geht, Vater. Und Herr, ich bitte dich, dass du anfängst. Komm, Heiliger Geist, komm. Erfülle uns. Und fang heute an, Vater, diese Gebet zu erhören. Herr, es ist ganz klar, das ist gemäß deines Willens und wir stehen auf dein Wort und es ist überhaupt keine Frage, Vater. Du antwortest uns. So nimm doch diese deine Kinder und gebrauche sie zu deiner Ehre. Jesus, mir. Komm, Vater, mehr Jesus, komm und schwebe, komm, komm, berühre uns, Jesus. Danke, Vater, danke, Herr, kura das Sandra, da basala charidiera, da sura, da sona dessa. Thank you, Lord, thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danke, Vater. Danke, Vater. Herr, dieser Tag ist ein Anfang. Dieser Tag, Vater, ist einen Schritt auf dem Weg mit dir. Diesen Tag, Vater. Hier hast du diese Gemeinde gesetzt, Vater. Hier hast du jeden Einzelnen, dort, wo sie wohnen, dort, wo sie leben, dort, wo sie arbeiten, dort, wo sie sind, Herr, hast du bestimmt, dass dort dein Reich ist. Und nun lass die Reichtümer deines Geistes einfach fließen durch dein Leib. Vater, dass die Leute um uns herum deinen Licht sehen, Vater. Herr, dass du sie berührst, nicht unbedingt, weil wir was tun, sondern weil wir was sind, weil wir einfach sind, Herr. Wir sind dein Volk und du wohnst in uns, dein Reich strahlt durch uns, Vater. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich setze frei eine neue Salbung, eine neue natürliche Übernatürlichkeit, Vater, das einfach aus uns fließt, einfach weil du der du bist, Jesus. Und weil wir deine Kinder sind, komm und hab deinen Weg und mach mit uns, Herr, das, was du machen möchtest. Lass erfüllt sein alles, wozu du uns berufen hast. Lass kein Kleinigkeit des Preises, die du bezahlt hast, zu Boden fallen, Vater, sondern dass durch uns, dass du zur vollen Geltung kommst. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen und Amen. Halleluja. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Ich möchte euch allen nochmal ganz, ganz herzlich danken, dass ich da sein dürfte. Und ich liebe eure Salbung in der Lobpreis. Halleluja. Möge Gott das vermehren. Und das Lied, die du geschrieben hast, hast du geschrieben. Du bist die, wer ist die Tina? Du bist die Tina. Ah ja. Seid ihr Schwestern? Aha, siehst du? Also Tina, möge Gott deine Gabe vermehren und deine Freude in der Lobpreis vermehren. Das ist ganz spitze. Halleluja. Geht weiter mit dem Herrn. Also der liebt euch so sehr. Und ich bin so froh für diese Zeit, die wir miteinander gehabt haben. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für euren Glauben, dass ihr bereit seid oder gewesen seid, mich auch zu empfangen als Botschafter des Herrn. Das ist nicht selbstverständlich, aber wegen euren Glauben haben wir diesen wunderbaren Fluss des Heiligen Geistes miteinander erleben dürfen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Gott segne euch.